Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich fragen wir, ob ausgerechnet ein Film über die deutschen Kolonialverbrechen rassistische Klischees bedient. Wir erinnern kurz vor der Reise des Bundespräsidenten nach Warschau an den weiblichen Widerstand im Ghetto. Dann schauen wir uns eine Ausstellung von Disney an, die viel ausblendet. Wir wollen wissen, wie sich Deutschlands größte Kulturbaustelle verändert. Und wir hören, was es Neues zu erfahren gibt über das Bauen während der Nazizeit. Ein Film mit großem Budget über deutsche Kolonialverbrechen in Namibia. Bei der Berlinale war Premiere, jetzt in den Kinos. Der vermessene Mensch.
Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung.
Über rassistische Wissenschaft als Grundlage der Raub- und Vernichtungsfeldzüge, dieser Film also von Lars Kraume. Wir haben ausführlich darüber berichtet, mit vielen Protagonisten auch gesprochen. Eine deutsche Produktion, die überwiegend in Namibia gedreht wurde und dort auch mit vielen Akteuren und Partnern vor Ort. Doch es gibt jetzt Vorwürfe gegen diesen Film. Er sei zu sehr aus der weißen Perspektive gedreht. Die weißen Protagonisten seien aktive Charaktere, während die Schwarzen nur passive Opfer seien. Die Kritik wird jetzt in einem offenen Brief des Vereins Schwarzer Filmschaffender erhoben, unter anderem auch von Benita Bailey.
Uns geht es darum, dass das Endergebnis als erster Film, der zu diesem Thema überhaupt auf dem Internetmarkt zu sehen ist, nicht ein Resultat ist, das wir als schwarze Filmschaffende unterstützen können, wo wir uns wiedererkennen, wo wir sagen, ja, hier wird etwas erzählt über den Widerstand der Herero und Namas. Wieder steht die weiße Bevölkerung, die Täter im Mittelpunkt. Und das hätte anders laufen können. Durch eine Co-Autorenschaft, durch eine Co-Regie hätte eine andere Geschichte erzählt werden können. Und das ist nicht passiert.
Also reden wir über den Film mit dem Regisseur Lars Kraume. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Naja, das sind verschiedene Kritiken, ne? Wir fangen mal an mit der Täterperspektive. Also ich bin ein weißer deutscher Filmemacher, der sich mit deutscher Geschichte mehrfach schon beschäftigt hat und auch in diesem Fall eben aus Täterperspektive erzählt. Es ist ja so, dass die Deutschen unter einer generellen Amnesie leiden, was ihre Verbrechen zur Kolonialzeit betrifft. Und der Film ein Teil, eine Erzählung sein soll, ein Baustein, ein Mosaikstein in dieser, der vielleicht ein bisschen hilft, diese Amnesie zu durchbrechen. Und ich hätte viel lieber den Film aus Sicht zum Beispiel der Freiheitskämpfer Henrik Witboy oder Jakob Morenga erzählt, denn das sind erbauliche und heldenhafte Figuren, die fürs Kino viel geeigneter sind.
Widerstandskämpfer der Herero und Nama.
Beides, also der eine, Jakob Morenga, war Herero und Nama, Henrik Witboy war der Anführer im Nama-Aufstand. Und die beiden sind absolut die inspirierendsten und wirklich im besten Sinne Empowerment in sozusagen in ihrer Geschichte. Nur bin ich als weißer Deutscher heutzutage ja einfach nicht mehr berufen, da hinzufahren und diese Geschichte zu erzählen. Weil wir das eben heutzutage kulturelle Aneignung nennen. Und natürlich, ich hoffe, dass Herero und Nama-Regisseurinnen in Zukunft diese Geschichten erzählen werden. Jetzt ist es aber natürlich in dem Ausschnitt, den Sie mir gerade vorgespielt haben von Frau Bailey, so, dass sie sagt, Co-Autorenschaft, Co-Regie. Dazu muss man natürlich auch sich in der Filmlandschaft in Namibia auskennen. Ich habe mich da umgetan und habe mich umgeschaut und mit vielen Leuten Gespräche geführt. Und Girly Jazama, die ja die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle spielt und Herero-Frau ist, hat als Autorin mich beraten. Sie hat nicht physisch selber geschrieben, aber sie hat eben für ihre Rolle und auch für das Drehbuch entscheidende Impulse gesetzt. Und insofern ist auch das passiert. Das ist natürlich jetzt in so einem kreativen Prozess schwer zu sagen, wer hat was gemacht, kann man auch schwer nachvollziehen im Nachhinein. Aber insofern ist auch das nicht passiert. Jetzt gibt es noch den dritten Teil in dieser Frage, nämlich die Perspektive der Opfer. Natürlich ist es so, dass wir eigentlich in so einer Erzählung heutzutage die Stimme der Opfer lauter sein sollte als die der Täter. Nur ist es auch wiederum nicht wirklich meine Aufgabe, weil ich dann automatisch natürlich wiederum kulturelle Aneignung betreibe, wenn ich also schon nicht die Geschichten der Freiheitskämpfer erzähle, sondern die Opferperspektive einnehmen würde, auch das steht mir eigentlich nicht zu. Auch hier wäre es tatsächlich so gewesen, kann man nur um so ein Beispiel zu sagen, Girlie Jazama hat für ihre Rolle in ihrer Familie recherchiert und wir hätten natürlich noch tiefer in ihre Familiengeschichte für ihre Figur reingehen können und diesen Handlungsstrang ausweiten. Aber was passiert wäre, wären eben zwei Dinge. Erstens ist Girlie selber als Filmemacherin jetzt vielleicht daran interessiert, ihren eigenen Film über die Geschichte ihrer Großmutter zu machen, die im Konzentrationslager war. Und zum anderen muss man sagen, dass dann der Film in der zentralen Phase, wo der Genozid stattfindet, nur noch Bilder der Gewalt von weißen Menschen gegen schwarze Menschen reproduziert hätte. Und das wollte ich eben auch nicht.
Ich meine, es ist natürlich generell vermutlich sehr schwierig, als weißer Regisseur zu diesem Thema, zu diesem Stoff tatsächlich einen Film zu machen, der alle Seiten mitnehmen kann und vielleicht auch tatsächlich alle Aspekte erzählen kann. Sie müssen in einer Art Dilemma auch letztlich gesteckt haben. Woran hat sich das besonders gezeigt?
Es bleibt eben ein Film und damit auch ein Erwartungsdruck, dem kein Film gerecht werden kann. Also was ich vor allem mitnehme, ist die Reise, die ich mit dem fertigen Film durch die traditionellen Herero-Gebiete gemacht habe, in denen die Herero, und zwar von Jugendlichen, Schülerinnen, aber auch ganz einfachen Kinobesuchern bis hin zu Politikern und dem Paramount Chief, jeder, egal wie emotional er auf diesen Film reagiert hat, am Ende gesagt hat, so ein Glück, dass es den Film gibt, weil er eben zeigt, dass die Deutschen ihre Geschichte doch nicht ganz vergessen, kritisch auf ihre eigene Geschichte gucken. Das ist das Wichtigste, was ich mit dem Film erlebt habe.
Weil Sie sagen, dass die Deutschen sich ihre Geschichte bewusster werden. Und die Kolonialgeschichte ist ja, wir wissen, dass sehr spät erst aufgearbeitet worden. Wir sind ja eigentlich noch mittendrin, was die Aufarbeitung auch der Untaten der Deutschen während der Kolonialzeit angeht. An wen ist er eigentlich gerichtet? An wen ist der vermessene Mensch gerichtet?
Der Film ist in erster Linie an Deutsche und Namibier gerichtet, weil es sozusagen einen mangelnden Kulturaustausch gibt. Es gibt eben viel zu wenig Projekte, die sich zwischen unseren beiden Ländern eben auch mit unserer gemeinsamen Geschichte beschäftigt. Und er ist natürlich kritisch für das deutsche Publikum, dient dem deutschen Publikum als Spiegel zur kritischen Betrachtung seiner eigenen Geschichte, seiner eigenen Gräueltaten in dieser Kolonialzeit in Namibia, die massiv verdrängt wird. Immer noch ist Namibia ein von Deutschen sehr gern besuchtes Reiseland und kaum jemand der Touristen, die dort Tiere und Landschaft betrachten, hat irgendeine Idee von den Ereignissen zur Kolonialzeit. Und in zweiter Linie ist er natürlich auch ein extrem politischer Film. Wenn Sie mit Vertretern, Repräsentanten der Herero und Nama sprechen, die den Film gesehen haben, sehen Sie ihn tatsächlich auch als Werkzeug in Ihrem Bestreben, ein Reparationsabkommen herzustellen, eine Entschuldigung des Bundespräsidenten zu bekommen und mit dem Genozid, der an ihren Völkern verübt wurde, gesehen zu werden. Und all das haben mir Herero, die aktiv sind, von Namibia über Deutschland bis nach Amerika, wo es auch eine wichtige und starke Stimme der Herero im Exil gibt, die ich auch besucht habe mit dem Film, alle bestätigt.
Aber wer den Film sieht, der sieht tatsächlich, und das kritisieren ja auch die schwarzen Filmschaffenden e.V., also unter vielen Punkten, die dann noch weiter aufgeführt werden. Nicht nur Ihr Film ist ja betroffen von der Kritik, sondern andere auch, die während der Berlinale liefen. Wer den Film sieht, sieht tatsächlich weiße Personen aus Deutschland, die Charaktere sind, die einzelne Figuren sind, auf die ein großer Fokus gelegt wird und bis auf die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur, gespielt von Girlie Charlene Chazama, mit der ich übrigens auch sprechen konnte während der Berlinale, die sehr angetan war von dem Filmprojekt und auch das als sehr respektiert in Namibia wahrgenommen hat. Bis auf diese eine schwarze Figur wirken die anderen doch recht passiv. Was war die Entscheidung dafür?
Ich hätte wahnsinnig gerne einen Film über die Freiheitskämpfer der Herero und Nama gemacht, aber das wäre eben kulturelle Aneignung. Ich bin dazu nicht berufen. Das ist einfach nicht meine Perspektive, die kann ich nicht erzählen.
Es gab ja Widerstand gegen die deutschen Kolonialherren.
Aber ich frage Sie, was sagen Sie denn zu der Idee der kulturellen Aneignung? Es ist doch so, dass wir diesen Punkt seit langer Zeit diskutieren, dass nicht mehr Filmemacher wie ich nach Namibia reisen und sagen, ihr habt da eine interessante Geschichte, kann ich die mal ganz kurz für meine Zwecke ausbeuten. Das ist ja nicht meine Aufgabe.
Warum ausbeuten? Warum nicht einfach erzählen?
Wenn ich zu Girlie Jazama sage, schau mal, interessant, du hast jetzt da recherchiert über deine Großmutter im Konzentrationslager, alte Feste. Ich würde das gerne für unseren gemeinsamen Film in diesen Film integrieren. Dann kann sie diesen Film nicht drehen danach, weil dann ihre Geschichte ja in diesem Film auch erzählt ist. Und genauso verhält sich das mit den Geschichten der Freiheitskämpfer. Wenn ich als deutscher Regisseur da hingehe und diese Geschichten erzähle, dann bleiben sie nicht übrig für Herero- und Nama-Regisseurinnen. Sie können sich ja vorstellen, was passiert, wenn ein Volk durch die Wüste getrieben wird und die Wasserlöcher blockiert werden. Das erzählt der Film ja ganz genau. Wenn man da runterschneidet zu diesem Volk in diese Wüste, dann zeigt man Szenen, wie Frauen ihre Kinder zurücklassen, weil sie sie nicht mehr tragen können, und wie Männer das Blut ihrer Ziegen trinken. Das muss man ja nicht filmen. Wenn man am Ende eine Szene hat, die den Horror, den der Kolonialismus über Namibia gebracht hat, so explizit zeigt, wie er in der Schlussszene gezeigt wird, glaube ich nicht, dass einem geholfen ist, wenn man das zwischendurch noch weitere 60 oder 80 Minuten ausbeutet. Und das Kino hat seine größten Erfolge immer mit der Ausbeutung von Gewalt und der Darstellung von Gewalt gemacht. Und deshalb habe ich diesen Weg nicht eingeschlagen.
Ist das am Ende dennoch eine, um sich vielleicht mal von Ihrem Film auch zu lösen konkret, eine Debatte, die dem deutschen Film gut tut, auch was so filmpolitische Fragen angeht? Da wird ja zum Beispiel auch kritisiert, was die Repräsentation von POC in der Deutschen Filmakademie angeht. Darüber wird ja auch schon seit längerem debattiert. Da steht hier in diesem offenen Brief, da wir fordern Kriterien, die bei Neueinstellungen unterrepräsentierte Menschen berücksichtigen und fördern. Ist das am Ende eine Debatte, die dem deutschen Film gut tun wird?
Ich habe mich, weil ich dachte, offensichtlich gibt es Gesprächsbedarf der Filmakademie, die schon schwarze Mitglieder hat, so ist es nicht, der Gesprächsrunde gestellt. Aber es kam eben außer dem Moderator, der Afrodeutscher ist, und einem Menschen im Publikum, die ungefähr 70 Leute waren, waren alle anderen weiß, die kamen. Und ich weiß nicht, warum das Gespräch dann in der Filmakademie an der Stelle nicht gesucht wird, hier aber im offenen Brief kritisiert wird.
Das sagt Klaus Kramer, der Regisseur von Der vermessene Mensch über deutsche Kolonialverbrechen in Namibia, jetzt in den Kinos. Ein Film, der immer noch Debatten auslöst, wie wir gehört haben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Und jetzt zu einer Filmfirma, die vor allem eines macht, nämlich Unterhaltung. Und zwar für die ganze Familie, und das seit 100 Jahren. Disney. Natürlich mit der Mickey Maus. Wo wären wir ohne sie? Donald Duck, Bambi, Ariel. Man könnte die Liste fortsetzen. Natürlich nach den diversen Zukäufen auch die Marvel-Charaktere oder Star Wars mit dem gesamten Figurenuniversum. Also eine Mythenmaschine wie im Märchen und eine der inzwischen größten Medienkonzerne der Welt. Und jetzt auch mit einer Ausstellung, die das eigene Bild nach außen tragen soll. Eine Ausstellung zu 100 Jahren Disney, einfach mal als Selbstdarstellung. Mal sehen, wie die ausfällt. Heute war die erste Europastation eröffnet in München. Michael Watzke, unser Korrespondent, hat sich das Ganze angeschaut. Also ist es vielleicht doch mehr als eine Marketingausstellung eines großen Entertainment-Konzerns?
Nein, leider nein. Ah. Ich finde es schade, weil ich habe mich sehr gefreut auf diese Ausstellung. Bin da gestern in die kleine Olympiahalle in München mit großen Erwartungen gegangen. Ich sage das als jemand, der durchaus Disney-Filme mag, der mit seinen drei kleinen Kindern viele Filme angeschaut hat. Und einen Film wie Alles steht Kopf, der ja auch aus dem Disney-Universum kommt, diesen Trickfilm, finde ich, ist einer der besten Filme, die ich in meine Top 3 nennen würde. Und ich hatte gehofft, ich kann mehr hinter diese Filme, hinter dieses Imperium gucken. Und nicht nur einfach die Skizze sehen oder Bilder von den Dreharbeiten oder die Devotionalien dieser Filme, sondern auch erfahren, was für Probleme es dabei gab und was für Zweifel es auch gab. All das hatte ich gehofft zu sehen, habe ich leider in dieser Ausstellung nicht gesehen. Dafür habe ich mit Christoph Scholz gesprochen, dem Direktor von Semmel Exhibitions und einem der Kuratoren der Ausstellung. Er sagt:
Es hat in den letzten 10 Jahren in Deutschland keine große, gute Popkulturschau mehr gegeben. Es gibt ja immer mal wieder Exhibitions, die ganz unabhängig davon, ob man jetzt Fan eines Malers oder eines bestimmten Künstlers ist, auch zum Event werden. Und da liegen die größeren Ausstellungen in Berlin, in Hamburg, in München eine Dekade zurück. Selbst wenn Sie kein erklärter Disney-Fan sind, werden Sie hier eine tolle Ausstellung über Design, über Filmkunst, über 100 Jahre Entertainment-Geschichte vorfinden, die einfach sehr viele Aufschlüsse gibt über das Wirken der Filmemacher, über die Einflüsse, unter denen die Walt Disney Company gearbeitet hat.
Und leider habe ich das in vielerlei Hinsicht nicht gesehen. Und die steile These, dass das die größte Popkulturausstellung seit 10 Jahren sei, die kann ich auch nicht teilen. Also es ist in erster Linie, wie Sie vorher gesagt haben, eine Marketingausstellung.
Hm. Auch nicht etwas Neues vielleicht, irgendwelche neuen Einblicke, auch wenn jetzt sozusagen vielleicht kritische Fragen nicht gestellt werden an diese Imperiumsgeschichte sozusagen im weitesten Sinne. Was Neues über Walt Disney, über sein Firmenimperium, gar nichts?
Ich will nicht zynisch sein, denn ich habe gelernt in der Ausstellung, dass Zynismus, Walt Disney Zynismus gehasst hat. Ich habe aber auch erfahren, dass das Ticket 25 Euro für Erwachsene kostete und dachte mir, wow, das ist schon ganz schön viel Geld für eine solche Ausstellung, die nichts als Werbung Werbung für diesen Konzern Disney macht. Ich habe gelernt, dass Walt Disney ein Bayern-Fan war. Dass es kein Zufall ist, dass das Firmenlogo das Schloss Neuschwanstein ist, denn Walt Disney hat auch in den 30er Jahren schon Bayern geliebt. Und das habe ich erfahren. Aber ich habe nicht erfahren, welche Brüche dieser Mann, dieser Walt Disney hatte. Und deshalb war ich am Ende ein bisschen enttäuscht.
Weil ich meine, es gibt ja vieles, über das man reden könnte, was kritisch zu erwähnen wäre an der Disney-Geschichte. Da findet man nichts. Nichts Kritisches, nichts Selbstkritisches, gar nichts.
Ich habe nichts gefunden, ganz ehrlich. Also der einzige Bruch in der Biografie von Walt Disney war, dass er die Rechte an seinem ersten geplanten Film verloren hat. Und das wurde dann aber in ein Narrativ von dann erst recht und du darfst nie aufgeben, du musst immer an dich glauben und dann schaffst du schon gesponnen. Ich habe Christoph Scholz, den schon erwähnten Kurator, gefragt, warum denn die Ausstellung so unkritisch oder auch so wenig reflektierend sei.
Naja, wir feiern Geburtstag und zum Geburtstag wird natürlich Kritisches immer lieber unter den Teppich gekehrt. Wir machen ja keine Ausstellung über die Biografie eines einzelnen Menschen, zum Beispiel Walt Disney, der ja durchaus hier und da auch angeeckt ist, sondern es ist eine Ausstellung über Filme, über Musicals, über Animationskunst und insofern geht es um die Werke. Und dann in diesen Werken Kritisches zu finden, das kann man tun, aber muss man nicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum eine Gerhard-Richter-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie sich kritisch mit ihm auseinandersetzen sollte.
Das kann man, muss man nicht. Natürlich, er hat recht, muss man nicht. Aber dann wird's eben auch leicht langweilig. Und klar kann man da mit seinen Kindern reingehen und tolle Devotionalien finden, tolle Artefakte wie den gläsernen Schuh von Cinderella oder die Kostüme aus Cruella. Aber reicht das? Mir hat's da gestern nicht gereicht. Und ich glaube, es ging vielen, die da gestern in der ersten Show waren, genauso.
Bemerkenswerte Parallelen, die er da gezogen hat. Zu Gerhard Richter. Ich weiß nicht, ob Gerhard Richter eine so umstrittene politische Figur ist, wie Walt Disney es ja zumindest war auch, ja, die ja durchaus einiges auch an Kritik auf sich gezogen hat. Und natürlich auch die Debatte, ich meine, um die rassistischen Stereotype, ob es sie nun gibt oder nicht, aber die Debatte gibt es nun mal in der Geschichte von Disney. Das alles wird weggelassen.
Das wird weggelassen und es hat mich gewundert, weil ich bin tatsächlich Abonnent des Disney Plus Channels. Ich schaue mir viele Disney-Filme an. Neulich habe ich mir Fantasia angeschaut, dieses große Meisterwerk. Und da wird 10 Sekunden lang eingeblendet, dass da jetzt viele rassistische Stereotypen vorkommen, über die man längst hinweg sei. Man wolle das zwar im Film nicht ändern, aber man gehe damit um. Es gibt sogar eine Homepage, die Disney dazu eingerichtet hat, die sehr, sehr gut ist, wo Filme genannt werden aus dem Disney-Imperium, in denen rassistische Stereotypen und andere schlimme Dinge aus der Vergangenheit vorgekommen sind. Aber in der Ausstellung ist das leider gar nicht drin. Dafür wird man eingeladen in Disney Parks und sogar zu Disney Cruise Ship Reisen. Da kommt man sich ein bisschen vor wie im Reisebüro. Also die Ausstellung bleibt hinter dem, was Disney sonst tut, leider zurück.
Disney feiert sich selbst und durchaus nicht immer trägt der Konzern offenbar dazu bei, da nochmal tiefere Einblicke in die eigene Geschichte zu gewähren. Michael Watzke war für uns bei der ersten Europastation dieser 100 Jahre Jubiläumsausstellung zu Disney. Bis September ist sie zu erleben in München. Und wie gesagt, der Eintritt kostet für Erwachsene 25 Euro. Sie wollten kämpfen, sie wollten widerstehen. Tausende Jüdinnen und Juden stellten sich gegen die Mördertruppen der SS und begannen den Aufstand im Warschauer Ghetto. Er wurde zum Symbol des jüdischen Widerstands, auch wenn er am Ende scheiterte. Vor 80 Jahren begann er. Und zum Gedenken wird der Bundespräsident anreisen. Der erste deutsche Staatsgast bei einem solchen Gedenkakt, auch wenn Willy Brandt damals vor dem Denkmal kniete. Kurz vor diesem Besuch des Bundespräsidenten veranstaltet das Leipziger Dubnow-Institut für jüdische Geschichte eine Tagung, bei der es auch um eine bisher wenig beachtete Seite dieses Aufstands geht, nämlich um den Widerstand von Frauen. Yvat Weiss ist Historikerin aus Leipzig, Direktorin des dortigen Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Rolle spielten die Frauen bei dem Aufstand im Warschauer Ghetto?
Die Frauen spielten wesentliche Rolle, wie es heute zu hören war. Und zwar spielten sie in dem Aufstand, in dem aktiven Teil insofern wesentliche Rolle, weil sie schon in der Jugendbewegung, die zu den zwei Widerstandsgruppen gehörten, schon wesentliche Rolle gespielt haben. Das heißt, in den Jugendbewegungen. Und man muss wahrscheinlich sich klar machen, es war Aufstand von jugendlichen Leuten, die sozusagen Anfang 20, die meisten Anfang 20 waren. Und da waren die Frauen schon in der Jugendbewegung aktiv und diese aktive Rolle wurde auch in dem Widerstand übernommen, wobei ihre aktive Rolle nicht bis zu den absoluten Führungskräften führte, aber immerhin in der Führung und ihre führende Rolle auch im Nachhinein nicht in dem Ausmaß anerkannt wurde, wie es wahrscheinlich verdient hätte, mit gewissen Ausnahmen. Und zu diesen Ausnahmen gehört wahrscheinlich vor allem Zivia Lubetkin, die in der Warschauer Ghetto gekämpft hat und 1946 in damaligen Palästina, Eretz Israel, Zeugschaft gelegt hat. Und diese Zeugnis wurde auch sehr zeitnah in beiden deutschen, sozusagen zum einen in der DDR und dann aber auch in der Bundesrepublik übersetzt. Insofern, das ist eine bekannte weibliche Stimme, die in beiden deutschen Staaten bekannt war.
Aber das Bewusstsein offenbar für weiblichen jüdischen Widerstand, gerade auch während des Ghettoaufstands in Warschau, war offenbar nicht besonders groß. Wie ist das zu erklären?
Die Art, wie die Rolle im Nachhinein verstanden wurde, in der Rückkehr, wenn man so will, zu zivilem Leben in dem klassischen konventionellen Rollen der Oberhand gewonnen haben. Aber es wäre falsch zu sagen, es wurde ganz übersehen, das würde so nicht stimmen, zumal es sehr starken bekannten Frauen unter ihnen gegeben hat. Heike Großmann, die aus der Schomeratzeir, die jahrelang Parlament Abgeordnete war, ich glaube sogar Ministerin war, insofern so ganz schweigsam war das Thema nicht.
Wurden Sie gleichberechtigt wahrgenommen, wie die männlichen Widerständler?
In der Eichmann-Prozess gab es 5 Zeugenaussagen aus dem Bereich der Widerstand, wie heute Judith Dorit Deston berichtet hat. Davon waren 2 Frauen. Die eine war Zivia Lubetkin, sie ist eine sehr bekannte Name. Die andere war, ich würde sagen, für die breite Öffentlichkeit wenig bekannt, aber mittlerweile und gerade in den letzten Jahren Bekannterin. Und das ist Rachel Auerbach. Und die Rachel Auerbach, die schon in der Warschau-Ghetto eine gewisse Zuständigkeiten hat für Zeugen, Aussagen und überhaupt historisieren schon während der Aufstand selbst oder die in dem Ghetto, war später zuständig im Yad Vashem zu Zeugen Aussagen und war auch unter anderem eine Person, die Druck darauf ausgeübt hatte, dass der Eichmann-Prozess stärker auf Zeugenaussagen und nicht auf Dokumenten basieren würde. Und
aber wurden weibliche Stimmen generell weniger gehört als männliche?
Das würde ich so nicht sagen. Nee, das würde ich so nicht sagen.
Wie hat sich denn der weibliche Widerstand denn ganz konkret unterschieden vom männlichen Widerstand?
In den Rollen. Der Widerstand kam erst im April 1943. Diesen Personen aus den Kreisen der Jugendbewegung waren aktiv schon lange vorher. Und da war die Zuständigkeit viel stärker im Bereich des Alltags. Denn ein Alltag unter den Bedingungen in dem Warschau-Ghetto zu meistern, war schon eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe. Und die wuchsen aus diesen, wenn man so will, eher traditionellen Rollen. Traditionellen Rollen heißt Erziehung, heißt Bildung, heißt Kultur, heißt überhaupt Wohlfahrt und so weiter. Und aus diesen Rollen wuchsen sie in den neuen Rollen. Und in den neuen Rollen wurde ihnen sehr, sehr häufig zugeteilt die Rolle von, sie waren die Verbindungspersonen. Das heißt, die waren häufig die Personen, die sich rausschmuggelten aus dem Ghetto und Informationen von dem Ghetto nach außen und von außen nach innen und zwischen den verschiedenen Gruppen sozusagen gebracht haben. Verbindungsleute, die Leute, die verbinden. Das war eher eine typische Rolle und man muss es sozusagen als etwas sehen, was unter den Bedingungen sich entwickelten und sehr schnell sich entwickelten aus der sehr traditionellen Rollen zu einer sehr extremen anderen Rollen. Und in der Zeit nach dem Holocaust und nach dem Krieg kehrten manchmal auch wieder Strukturen, die eher traditionell waren. Aber ich würde auch sagen, es wäre falsch, es unter den Verhältnissen zu deuten, die man kennt. Man muss es deuten unter den Verhältnissen, unter denen es stattgefunden hat. Es heißt in der sozialistischen, zionistischen, zum meisten, aber auch kommunistischen Jugendbewegungen, wo Rollenverständnis von Frauen und Männern eh für die Zeit revolutionärer war.
Haben Sie den Eindruck, dass generell jüdischer Widerstand, weiblich oder männlich, dass jüdischer Widerstand in Deutschland immer noch zu wenig bekannt ist, zu wenig gewürdigt wird?
Ich konnte hier in der ersten Person sprechen. Ich als eine, die in Israel aufgewachsen bin, schon natürlich stark durch die schulische Erziehung schon Themen, mit denen ich in der schulischen Erziehung in Berührung gekommen bin oder durch Gedächtniskulturen, die sich natürlich zwischen den Ländern unterscheiden.
Mhm. Also eine selbstbewusste Haltung, der Versuch zu widerstehen, zu kämpfen, sich nicht zu ergeben, sondern der Versuch zurückzuschlagen und sich selber zu schützen, soweit es möglich ist. Das ist natürlich für Israel konstitutiv, aber in der Wahrnehmung vieler Deutscher in den letzten Jahrzehnten sicherlich, was die Juden in Deutschland angeht, aber auch in Europa offenbar noch unterentwickelt, das wahrzunehmen, dass es eben das auch gab, dass man sich gewehrt hat, auch mit der Waffe in der Hand. Wäre das ein, ja, vielleicht ein Paradigmenwechsel, zumindest teilweise, was die Geschichtsschreibung angeht, im Bewusstsein der nicht-jüdischen Deutschen? Würden Sie sich das wünschen?
Es ist insofern viel komplizierter, weil der Aufstand von vornherein nicht mit der Erwartung angefangen hat, dass es zu retten gibt. Es gab nur die Ehre zu retten, die Würde. Es war klar, es heißt, der Aufstand hatte von vornherein keine Chancen. Es war etwas über Würde. Und als solcher Kampf haben es die daran teilgenommen haben, auch verstanden, dass es sehr konstitutiv war, später in Israel und Teil der israelischen, sozusagen sehr stark auch in der Erziehung und in dem Geschichtsunterricht aufgenommen wurde, hat auch eventuell mit Missdeutung zu tun. Denn hier ging es um die Würde. In Israel geht es natürlich um kriegerischen Zusammenhängen, wo es nicht um die Würde, sondern um Existenz. Und da handelt es sich um Existenz, aber auch Existenz unter ganz anderen Bedingungen. Die Fragen, die an die jüdische Geschichte gestellt werden, wenn man sie nur von außen beobachtet. Das heißt, wenn die Juden vor allem als Objekt und nicht als Subjekt wahrgenommen werden. Und wir im Institut hier in Leipzig sehen es häufig als unser Ziel, sozusagen Juden als Subjekte zu betrachten, mit den notwendigen Sprachen, Voraussetzungen und mit dem Blick auf die daraus resultierenden Fragen. Und Warschau-Ghetto-Aufstand ist eine unter anderem daraus resultierenden Fragen.
Das sagt die Ferhat Weiß, Historikerin aus Leipzig, Direktorin des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur, Simon Dubnow, so heißt es, in Leipzig, kurz vor dem Gedenken an 80 Jahre Ghetto-Aufstand in Warschau. Und der Bundespräsident wird dort morgen in Warschau bei diesem Gedenken dabei sein. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
In den USA endet ein Verleumdungsprozess gegen den Privatsender Fox News im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl 2020 mit einem Vergleich. Das zuständige Gericht im Bundesstaat Delaware veröffentlichte zwar keine Details zur Einigung, der Anwalt des Wahlmaschinenherstellers Dominion sagte aber, Fox News zahle etwa die Hälfte der geforderten umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro Schadensersatz. Dominion hatte dem Sender vorsätzliche Verbreitung von Falschnachrichten vorgeworfen, nachdem dieser über angebliche Manipulation der Wahlcomputer berichtet hatte. Das Management von Fox News berief sich auf die Pressefreiheit und beharrte darauf, man habe die Darstellungen des damaligen Präsidenten Trump und seiner Anwälte legitimerweise als Nachricht wiedergegeben. Das Unternehmen hatte weitere Klagen gegen mehrere Einzelpersonen aus Trumps Umfeld eingereicht, darunter den Anwalt Giuliani. In Zürich ist ein riesiges Dinosaurier-Skelett versteigert worden. Der erfolgreiche Bieter zahlte umgerechnet 5,6 Millionen Euro, wie der Sprecher des Auktionshauses Koller mitteilte. Das Skelett bleibe in Europa, teilte das Auktionshaus mit. Nähere Angaben zum Käufer wurden nicht gemacht. Es handelt sich um die Überreste der Dinosaurierart Tyrannosaurus Rex. Aus Zürich, Jan-Frederik Willems.
Fast 4 Meter hoch und mehr als 11 Meter lang. Trinity, zu Deutsch Dreieinigkeit, wurde der T-Rex getauft, weil er aus Knochen von 3 verschiedenen Funden zusammengesetzt wurde. Und auch die machen nur etwas mehr als die Hälfte des gesamten Skeletts aus, der Rest wurde nachgebaut. Ein übliches Vorgehen bei Dinosaurier-Skeletten, versichert das Züricher Auktionshaus Koller. Insgesamt wurden bislang nur rund 30 bis 40 einigermaßen intakte Tyrannosaurus-Rex-Skelette gefunden, alle in Amerika. Das Geschäft mit Dinosaurierknochen boomt seit einigen Jahren. Zuletzt ging 2020 ein T-Rex-Skelett an das Emirat Abu Dhabi für umgerechnet fast 30 Millionen Euro. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen die Versteigerungen kritisch, weil die Skelette in einer Privatsammlung verschwinden und damit Forschung und Museen verloren gehen könnten.
Musik machen ist für viele Profis eine eher brotlose Kunst. Nur ein Drittel der Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker in Deutschland kann von der Musik leben. Zu diesem Ergebnis kommt eine in Bonn vorgestellte repräsentative Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Um den Lebensunterhalt zu bestreiten, arbeitet fast die Hälfte der Musiker zusätzlich im musikpädagogischen Bereich. Knapp ein Drittel geht nicht musikalischen Tätigkeiten nach. Das monatliche Nettoeinkommen liegt im Schnitt bei rund 2.600 Euro. Jeder Fünfte in der Branche verdient unter 1.500 Euro. Festangestellte Musiker sind deutlich besser gestellt als Freiberufler. Deutschlandfunk Kulturmusikredakteur Rainer Pöllmann war bei der Vorstellung der Studie dabei.
Was da auch unglaublich auffällig war, finde ich, und empörend, ist der Gender Pay Gap. 2190 Euro versus 2890 Euro. Also das sind 24%. Selbst wenn man immer die jeweiligen Hauptverdiener nimmt, dann ist immer noch dieser Pay Gap von 24% da. Und es geht schon auch darum, dass gleiche Tätigkeiten wohl bis heute bei Frauen deutlich geringer bezahlt werden als bei Männern.
Bei Rockmusikern beispielsweise würden die Hauptacts überwiegend von Männern gespielt, weshalb diese auch mehr Geld verdienten.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Deutschlands größte Kulturbaustelle in Berlin, ganz in der Nähe vom Potsdamer Platz, da gehen wir jetzt hin, zum Kulturforum. Dort entsteht das Museum der Moderne, nach Plänen der Architekten Herzog und de Meuron. Ein großes Bauprojekt, das gerade in letzter Zeit viel Kritik auf sich gezogen hat. Zu wenig Klimabewusstsein ist geplant gewesen. Seit heute könnte diese Kritik entkräftet werden. Sebastian Engelbrecht war bei der Vorstellung der neuen Pläne dabei.
Nun hat Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth die Pläne überarbeiten lassen. Das Ergebnis präsentierte mit ihr Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Unsere Einsichten in die Notwendigkeit, auf den Klimawandel zu reagieren und all das, haben sich natürlich verändert. Und wir wollen natürlich, auch wenn die Planungen schon liefen, dass dieses Haus Vorbildcharakter hat und auf diese Entwicklungen Bezug nimmt. Und natürlich haben wir auch die Kritik sehr ernst genommen. Und wir sind auch froh, in Dirk Messmer hier wirklich einen wichtigen Berater zu haben, der uns immer kritisch sozusagen auf die Finger schaut.
Auf dem Dach des Museums soll eine riesige Photovoltaikanlage installiert werden, die ursprünglich aus ästhetischen Gründen abgelehnt worden war. Sie deckt 10% des Energiebedarfs. Beim Bau sollen Recyclingmaterialien verwendet werden, vor allem mehr Recyclingbeton. Energieeffiziente Heizkühlböden sollen den Energiebedarf um 20% verringern. Auf dem gesamten Kulturforum entstehen Grünstreifen und biodiverse Bepflanzung. Dabei orientiert man sich an Brandenburger Feldhecken. So soll das Kulturstadtviertel fast unmerklich in den nahen Tiergarten übergehen. Die Handschrift von Dirk Messner vom Umweltbundesamt ist unübersehbar.
Ich wünsche mir, dass dieses Museum der Moderne des 20. Jahrhunderts zu einem Ort wird, an dem wir über die Nachhaltigkeitskulturen des 21. Jahrhunderts nachdenken. Durch Formate der Programmgestaltung, durch Austausch und Diskurse, durch Diskursräume, durch die Inklusivität. Die Nachhaltigkeitstransformation braucht mehr als nur technologische Innovationen. Wir brauchen einen kulturellen Aufbruch.
Von der Kunst des 20. Jahrhunderts, die hier künftig gezeigt werden soll, war fast gar nicht mehr die Rede bei der Pressekonferenz. Alle beteiligten Entscheider zeigten aber, dass sie das ABC der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes gut beherrschen.
Insofern kann dieses Gebäude wirklich auch Beispiel einer gelungenen Transformation zu mehr Nachhaltigkeit werden. Und für ein Museum des 21. Jahrhunderts ist natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit wichtig. Das ganze Haus, ein Haus für alle, gastfreundlicher, offener, lebendiger, teilhabegerechter, mehr ticketfreie Ausstellungsbereiche, frei bespielbare soziale Flächen im Innenraum, veränderte Eingänge, nicht mehr diese riesigen Tore, sondern ganz andere Bereiche, hinter denen sich dann Street Gallery-Möglichkeiten ergeben.
Man werde aus einem Solitär einen Campus machen, jubelte Klaus Biesenbach, der Direktor der neuen Nationalgalerie, zu der das Museum der Moderne als zweites Haus gehören wird. Und der Kulturstaatsministerin Claudia Roth gefiel, wie die Museums- und Stiftungsdirektoren ihre Vision vom Museum der Moderne entfalteten.
Das Museum der Moderne, Berlin modern, Das Haus für alle mittendrin hat auch das Potenzial, und das ist uns auch sehr wichtig, gerade hier zu einem identitätsstiftenden und zu einem inspirierenden Ort zu werden für die plurale Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Hier in Berlin, das ist unser Haus. Das soll sozusagen der Sound sein, dass dieser Ort atmet.
Auf dem Kulturforum soll also auch Wirklichkeit werden, was Roths Mitstreiter Rio Reiser einst besang. Eine Art besetztes Haus für alle, in dessen Biergarten man rasten und zum Teil auch ohne Ticket Kunst genießen kann. Eine sozial-ökologische Kunstutopie. Weil es für alle gedacht sei, werde das Haus die Menschen anziehen, glaubt Architekt Jacques Herzog. Zwischen Nationalgalerie und Philharmonie wirkt es wie eine überdimensionierte Messehalle, ein allzu groß geratenes Haus mit Spitzdach. Wer diese Architektur bescheiden nennt, wird von Jacques Herzog eines Besseren belehrt.
Durch diese archaische, nicht kompetitive Form quasi zwischen Mies, Charun und all den anderen Gebäuden selbstverständlich darstellt. Ich denke nicht, es ist eine dienende, bescheidene Form. Sie ist selbstbewusst, ganz einfach, aber sie ist nicht aufdringlich. Sie eignet sich eben für diese Uminterpretation.
Wenig bescheiden ist auch die Finanzplanung. Die Gesamtkosten werden am Ende wohl bei 450 Millionen Euro liegen. Allein für die ökologischen Korrekturen bewilligte der Bundestag im Herbst vergangenen Jahres noch einmal knapp 10 Millionen Euro extra.
Also überarbeitete Pläne für das Museum der Moderne in Berlin. Klimafreundlichere Pläne, so zumindest sind die Planungen. Sebastian Engelbrecht war heute bei der Vorstellung der neuen Pläne für uns dabei. Und wir bleiben beim Bauen in Berlin, vor allem in Berlin, aber nicht nur dort, gehen aber in eine dunklere Zeit, in eine sehr dunkle Zeit für dieses Land und für die Stadt, nämlich die Nazi-Zeit. Und ja, es gehörte natürlich auch zur physischen Wirkung des NS-Staates, zu bauen, zu protzen, Städte, Landschaften umzugestalten. Und das beschäftigt jetzt auch eine große Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin. Für uns gesehen von unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, es ist ja schon einiges veröffentlicht worden in den letzten Jahrzehnten. Es gab auch schon Ausstellungen zu diesem Thema Bauen im NS-Staat. Gibt es Neuigkeiten?
Na, also für die Fachwelt nur sehr bedingt. Also obwohl die Literatur ja inzwischen fast unüberschaubar ist und es gibt halt wirklich viele Ausstellungen gegeben und so ziemlich jede halbwegs größere Stadt und auch viele kleinere haben sich inzwischen mit ihrer NS-Baugeschichte
Nürnberg,
beschäftigt.
Nürnberg, München zum Beispiel.
Nürnberg, München, Berlin, Hamburg, Köln. Also und das ist einmal durch den Gemüsegarten, wenn man so will. Aber für das breite Publikum ist das wirklich eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Einfach weil sie diese Forschungsergebnisse der letzten 20, 30 Jahre zusammenfasst.
Was ist der Kern?
Und ja, im Großen und Ganzen ist genau der Kern der, dass man sagt, wir können uns nicht nur mit den Formendebatten beschäftigen, sondern wir müssen uns mit der Organisation beschäftigen.
Also nicht nur das Monumentale, Schwere.
Ganz im Gegenteil, gar nicht das Monumentale und Schwere. Da geht es nur sehr, sehr bedingt drum. Es geht auch zum Beispiel um kleine, nette Einfamilienhaussiedlungen, die wunderbar idyllisch aussehen und bei denen man so davor steht und sagt, ah, ist das nett. Und dann gibt es auch andere Einfamilienhaussiedlungen, da sagt man sofort, oh, Dänemark 1935, respektive Bundesrepublik 1955. Und fragt sich dann schon, oh, da gibt es doch eben die ganz langen Linien. Und das sind eigentlich die großen Kernthemen dieser Ausstellung, dass sie eben sich wirklich mit dem Bauen beschäftigt. Und Bauen war für das NS-Regime unglaublich wichtig. Nicht nur deswegen, weil Hitler sich ja selber als verkannter Architekt gesehen hat und selber dann auch wirklich eine Ader hatte, sondern auch deswegen, weil man mit dem Bauen am besten zeigen konnte, wir sind eine neue exklusive Gesellschaft. Also wir wissen, wen wir ausschließen wollen, wer nicht mehr drin sein soll. Wir wissen auch, was modern ist, was zukunftsgerichtet ist. Und das ist eigentlich das Spannende bei dieser ganzen Ausstellung, die übrigens atemberaubend antipathetisch ist. Die findet ja in den Räumen statt, in denen Albert Speer sein Atelier hatte, eben in der Akademie der Künste am Pariser Platz. Und dann sind diese doch sehr, sehr großen Atelierräume oder ehemaligen Ausstellungsräume sind vollgestellt mit so Holzlattengerüsten, an die die Objekte richtig dran getackert sind. Weil bis auf ein Objekt, nämlich ein Modell von München, das die Umbauplanung von Hermann Giesler, dem großen Konkurrenten von Albert Speer, zeigt, sind praktisch nur Kopien und Ausdrucke zu sehen. Und das bekommt der Ausstellung sehr, sehr gut, weil man einfach runtergefahren wird von diesem Originalkult und sich nicht mehr um irgendwelche Reliquienkulte kümmern muss, sondern die Objekte selber angucken kann.
Und es geht ja auch um Organisation und Struktur sozusagen, wie gebaut wurde, unter welchen Bedingungen gebaut wurde. Und das ist ja auch, wie ich verstehe, auch Teil einer Selbstbefragung des Bundesbauministeriums. Ne? Ja, das ist ja nicht das erste Ministerium, das sozusagen so ein bisschen in die eigene Geschichte schauen will. Das Auswärtige Amt hat es schon gemacht, das Finanzministerium, jetzt das Bundesbauministerium.
Genau, also und das Bundesbauministerium hat sozusagen den methodischen Nachteil gegenüber den anderen Ministerien. Es gab keinen Vorläufer, weil erst die Bundesrepublik und die DDR haben nach dem Krieg Bauministerien geschafft. Das Deutsche Reich hatte kein Bauministerium. Ministerium. Nur die einzelnen Länder hatten teilweise ähnliche Institutionen. Und das wird in dieser Ausstellung so richtig deutlich, was für ein atemberaubendes Organisationswirrwarr dort herrschte. Und
zu Nazi-Zeiten.
Zu Nazi-Zeiten, genau. Und das hatte durchaus auch einen Sinn. Also es gab jetzt eben ein großes Forschungsprojekt über 5 Jahre vom Bundesbauministerium gefördert mit 28 Forscherinnen und Forschern, die sich da ganz intensiv reingearbeitet haben. Es gibt einen monumentalen Forschungsbericht mit 4 Bänden. 1300 Seiten, unglaublich viele Fotos, also mehr Fotos als noch als Seiten.
Ist der online schon?
Der ist bedauerlicherweise nicht online. Gott fragt warum, das ist ja immer ein staatliches Projekt. Das müsste sofort online gestellt werden, einfach weil das eine internationale Forschung ist. Und da wird eben doch auch sehr, sehr klar, und das hat mir dann eben einer der Kuratoren, Wolfram Püter, auch klar gemacht, da wird klar, warum brauchte dieses Nazi-Regime auch gar kein zentrales Reichsbauministerium.
Dass ein System, das auf zentrale Planung verzichtet, das so viele unterschiedliche Akteure ermuntert, durch Selbstmobilisierung am Bau- und Planungsgeschehen teilzunehmen, dass ein solches System Leistungsreserven mobilisiert, weil man ja im Wettbewerb mit anderen sich behaupten muss. Also statt Dienst nach Vorschrift zu leisten, im Ministerium seine 8 oder 9 Stunden abzusitzen, finden wir jetzt proaktive, von ihrer Aufgabe Besessene. Die können gestalten, die können bauen, die sind mobil, die gehen überall hin, weil sie von der Aufgabe überzeugt sind, weil sie meinen, diesem System dienen zu wollen aus innerstem Herzen.
Ja, und dann hängen die im letzten Saal, das ist übrigens der einzige Saal, der so ein bisschen monumental gestaltet ist, dann hängen da 150 Biografien von Leuten, vor allem von Architekten, aber auch von 4 Architektinnen, teilweise sehr, sehr berühmte Frauen, die an dieser ganzen Sache mitgearbeitet haben und nach dem Krieg völlig lupenrein ihre Karriere fortgesetzt haben, ohne jeden Bruch. Und zwar in der DDR wie in der Bundesrepublik. Lediglich in der Verwaltung gab es tatsächlich wohl offensichtlich einen Bruch. Man kann feststellen, dass im Bauministerium der DDR doch nur etwa 19% der Mitarbeiter ein Parteibuch gehabt haben vor 1945 und in der Bundesrepublik 79%. Woran das genau liegt, da müsste man eben diesen gewaltigen Forschungsbericht vollständig durchlesen, was ich einfach noch nicht geschafft habe.
Also eine beeindruckende Ausstellung, die tatsächlich auch Strukturen und Hintergründe des Bauens während der Nazizeit zeigt. Nikolaus Berner war für uns dort in der Akademie der Künste in Berlin. Bauen im NS-Staat, und es wird auch noch in den nächsten Monaten zu sehen sein.
Ja, auf jeden Fall bis
und
Juni.
Lohnenswert.
Und
nicht nur für Experten.
Ja, vor allen Dingen, das geht ja bis runter zum Beispiel die Planung für die Ghettos. Dass eben Ghettos brauchen
eine Planung. Weil wir gerade auch über den Ghettoaufstand in Warschau gesprochen haben. Ja.
Und Ghettos brauchen eine Planung. Die gehen nicht einfach so. Da waren Architekten beschäftigt,
so schlimm,
damit das auszugrenzen, eine Mauer zu planen und sich genau zu überlegen, wie reißt man Haus nach Haus ab. Also insofern die Verantwortung der Architektur und der Planung, die wird dort ganz toll klar gemacht. Ich empfehle die Ausstellung unbedingt. Aber man sollte sich auch Zeit mitnehmen. Das ist nicht ganz leicht zu erfahren.
In der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin. Und Lotta Wieden schaut in die Feuilletons von morgen, also vom 19. April.
Der Deutsche Filmpreis ist peinlich, findet David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung und zitiert Billy Wilder, der einmal gesagt haben soll, Preise sind wie Hämorrhoiden. Früher oder später bekommt sie jedes Arschloch. Den Deutschen Filmpreis aber bekommt nicht jeder. Und einer, so Steinitz, bekommt ihn offenbar seit Jahren auf gar keinen Fall. Christian Petzold. Sein Liebesdrama Roter Himmel, derzeit in den Kinos zu sehen, ist gar nicht nominiert. Er hat nicht einmal die Vorauswahl geschafft. Für Steinitz eine fundamentale Missachtung, die ein grundlegendes Problem bei der Vergabe des Deutschen Filmpreises aufzeige. Steinitz schreibt: Es geht in dieser Frage nicht nur um die Ehre, wie zum Beispiel bei den Oscars, sondern auch um viel Steuergeld. Der Deutsche Filmpreis wird zwar von einem privaten Verein verliehen, der Deutschen Filmakademie, aber vom Bund gesponsert und ist mit knapp 3 Millionen Euro der höchstdotierte deutsche Kulturpreis. Allein für eine Nominierung kann man schon bis zu 250.000 Euro bekommen. Petzold gehöre, so Steinitz, seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Filmemachern des Landes. Sein aktueller Film habe viele enthusiastische Kritiken erhalten und im Februar auf der Berlinale den großen Preis der Jury gewonnen. Daraus entstehe natürlich keinerlei Verpflichtung, aber es sei doch sehr merkwürdig, dass ein Film, der so viele Vorschusslorbeeren bekommt, nicht einmal über die Vorauswahl hinauskommt. Wohingegen ein Film wie Holy Spider, der im Iran spielt und auf Persisch gedreht wurde, mit iranischen Schauspielern von einem iranischen Regisseur, der in Dänemark lebt, nun vielleicht Gewinner des Deutschen Filmpreises wird. Und damit zu einem anderen potenziellen Gewinner, dem Berliner Kulturforum, jenem Platz in der Mitte der Hauptstadt, der seit Jahren komatös da niederliegt und an dem einst das künftige Museum des 20. Jahrhunderts stehen soll. Seltene Einigkeit herrscht in den deutschen Feuilletons, dass die am Dienstag angekündigten Veränderungen am Bau eine gute Nachricht sind. Am euphorischsten der Berliner Tagesspiegel. Es ist wie ein verspätetes Ostern, schreibt Rüdiger Schaper. Die Auferstehung eines Projekts, das massiv in der Kritik stand und aus der Zeit gefallen schien, doch plötzlich ändert sich alles. Auch die Süddeutsche Zeitung zeigt sich begeistert. Es geht nicht nur um Stadtbegrünung, sondern um die Reparatur eines vermurksten Orts, findet Jörg Henschel. Angesichts der Neuplanung ginge im Kopf die Sonne auf. Großes Kopfschütteln nur bei der FAZ. Am entscheidenden klimapolitischen Makel des Projekts, seinen enormen Flächenverbrauch, habe sich kein Jota geändert, schreibt Andreas Kilp. Nach wie vor wird sich das Bauwerk, in dem auf 16.000 Quadratmeter Nutzfläche die Kunst der klassischen Moderne gezeigt werden soll, wie ein flach geklopfter Geschenkkarton auf dem Gelände des Kulturforums ausbreiten. Und nur wenn alles gut geht, womit in Berlin nicht zu rechnen ist, werden die Baukosten bei der Eröffnung im Sommer 2027 bei jenen 450 Millionen Euro liegen, die jetzt angesetzt sind. Apropos Meinungsvielfalt. Die Schriftstellerin Nora Bosson verteidigt in der Taz das Recht auf Polemik und Privatsphäre, gut geschrieben, wenn auch nicht ohne Kraftausdrücke auskommend. Es geht noch einmal um die Causa Döpfner und die Wochenzeitschrift Die Zeit, die einige private Chats des Springer-Konzernchefs öffentlich gemacht hat. Bosson schreibt, gerade weil die sozialen Medien, allen voran Twitter, Erregungen pushen, sollten die seriösen Printmedien dagegenhalten. Dazu gehört auch, nicht jeden internen Chatverlauf, der einem zugespielt wird, freudestrahlend zu veröffentlichen. Und weiter? Die Gedanken sind frei, hieß es mal. Das müsse dann auch für Leute mit rechtskonservativen Ansichten gelten. Oder wollen wir jede Bemerkung, die nie für eine Öffentlichkeit, sondern für vertraute Adressaten bestimmt war, einer Gesinnungsprüfung unterziehen? Ich persönlich, schreibt Bosson, wünsche mir das nicht. Wenn etwas strafrechtlich relevant wird, muss ermittelt werden. Aber nicht, wenn jemand einfach ein Arsch ist.
Die Feuilletons vom 19. April, jetzt schon gelesen von Lotta Wieden. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.